Die Saison ist zu Ende, der Almabtrieb ist vorbei und die Senderinnen sind wieder daheim. Eine gerade jetzt im Moment nicht, denn sie ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Martina Fischer.
Grüß Anna.
Sie haben ein Buch geschrieben, die Alm heißt es, und da gibt's so ein schönes Wort, das hatte ich vorher noch nie gehört. Almsüchtig heißt es. Kann man diese Sucht irgendwann heilen?
Mein Mann befürchtet schon, dass die unheilbar ist.
Ja, der Arme hat ganz schön leiden müssen die letzten Jahre.
Ja, es ist jetzt der 5. Sommer heuer gewesen und er befürchtet schon sehr, dass da noch weitere Folgen werden. Also genau weiß ich es nicht einfach. Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt die nächsten Jahre jetzt so und so lang nur auf die Alm. Das entscheidet sich ja immer im Herbst auch, wo man dann nächstes Jahr hingeht. Aber wenn es irgendwie geht und mein Mo da weiter zustimmt, dann darf ich gerne weitergehen.
Warum das da oben so schön ist, darüber reden wir in den nächsten 2 Stunden. Den Termin mit der Senderin Martina Fischer zu vereinbaren, war eine unheimlich abenteuerliche Angelegenheit. Denn wir beide waren in Gegenden Bayerns unterwegs, in denen es kaum Handyempfang gab. Also gab es Sprachnachrichten in die Mailbox, SMS und WhatsApp und alles mit ganz viel zeitlicher Verzögerung. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es uns beide nicht gestresst hat. Mich nicht, weil ich im Urlaub war. Wie ging es Ihnen dabei?
Ich habe das auch sehr, sehr relaxed gesehen, weil ich weiß, dass man da oben kein Handyempfang hat. Also ich kann manchmal telefonieren, da muss ich aber einen Gipfel hinaufgehen und da muss ich auch genau einfach vom Wetter her das optimal passen. Und ich habe mir gedacht, man kommt schon zusammen dann. Also das, wir werden schon miteinander einen Termin kriegen. Also mich stresst das eigentlich nicht, weil ich einfach jetzt wirklich auch auf der Alm gesagt habe, ich telefoniere nur das Nötigste und ich bin einfach nicht so leicht erreichbar.
Aber das stresst Sie dann nicht, dass Sie nicht erreichbar sind, sondern was für ein Gefühl ist das, dass man nicht erreichbar ist?
Das ist unheimlich befreiend, dass man nicht immer gleich sofort zurückrufen muss. Das ist eigentlich das, was ich hier unten merke, was jetzt so schwierig geworden ist. Früher hat es ja nur das Telefon gegeben und dann ist ja der Anrufbeantworter schon gekommen, dann ist man da schon wieder verpflichtet worden, man muss ja zurückrufen, weil der andere hat sich sicher gehört. Und jetzt mit den Medien heutzutage, vor allem auch mit WhatsApp, man sieht genau, wann hat der andere die Nachricht gelesen, aha, also müsste der eigentlich zurückrufen und die Erwartung an den Gegenüber wird immer größer. Und das stresst den Einzelnen und auch mich ziemlich stark. Und das habe ich da oben einfach nicht. Und die Leute wissen, ich bin nicht erreichbar. Von daher habe ich ja kein schlechtes Gewissen.
Was gibt's noch alles nicht auf der Alm, was Sie aber überhaupt nicht vermissen?
Ich habe keine warme Dusche.
Okay, die würde ich vermissen.
Also die sanitären Einrichtungen sind auf der Alm ganz spartanisch, geben aber gar nichts ab. Also ich habe von der Toilette nur ein Plumpsklo. Und Dusche habe ich keine. Besser gesagt, ich habe so einen 5-Liter-Kanister, den ich auf dem Dach vom Stall drum habe. Und da kann ich mich dann duschen.
Der wärmt, ist dann zumindest an warmen Tagen ein bisschen angewärmt, oder?
Na, weil ich mal um 5:30 in der Früh dusche.
Okay.
Also mein Mo, der macht das so, wenn der raufkommt, da kommt er oft direkt von der Arbeit, von der Baustelle, und dann möchte er sich natürlich auch duschen. Und der nimmt dann den 5-Liter-Kanister und füllt so da warmes Wasser vom Wasserkrandel auf.
Okay.
Und da hat es dann in Stein rein. Er sagt,
also im Haus warmes Wasser gibt's schon.
Ja, also wenn ihr einen Holzofen einholt, dann habe ich warmes Wasser.
Okay.
Aber ich dusche meistens 5:30 in der Früh und dann ist mir der Aufwand zu groß. Mhm. Und ich denke einfach, das ist eine Abhärtung. Und ich habe also eine Wassertonne, so eine ganz große Wassertonne, und da hupfe ich meistens in der Früh rein, weil das geht dann noch schneller, als wenn ich mir diesen 5-Liter-Kanister auffüllen muss.
Vor allem ist man schnell wieder draußen.
Man ist schnell wieder draußen. Und man spart sich meistens eine Dusche aus, weil das bei so einem kalten Wasser meistens nicht mehr runtergeht.
Und was gibt's auf der Alm, was Sie zu Hause nicht haben?
Ganz viel das Freiheitsgefühl. Ich darf den ganzen Tag draußen sein, was ich daheim nicht habe. Und was da umso gut ist, weil ich so wenig habe und es ist so befreiend. Ich merke es jetzt hier unten wieder, wenn ich jetzt runtergekommen bin, aber dann so der Schlag, das ist einfach der Luxus, den man hat. Und in diesem Luxus, den muss man ja auch irgendwie pflegen und man muss auch den Haushalt irgendwie auch sauber halten und wieder was zusammenräumen. Und wenn man aber wenig hat, dann braucht man da gar nicht so viel hin und her räumen und sie kümmern, auch brauche ich wieder was Neues oder ist das irgendwas zum Entsorgen. Das ist da oben einfach so befreiend. Und ich darf den ganzen Tag draußen sein, das ist eines von den schönsten Sachen, was da oben ganz schön ist, weil das ist Kramer Glättgebiet, wo ich jetzt auf dem Laubenstein war, Baron von Kramer Glätt gehört das ganze Gebiet und da sind wahnsinnig viele Hirsche, Gämse, Rehe. Da sieht man fast jeden Tag, wenn man möchte, kann man da denen zuschauen.
Ja, klingt sehr schön. Die Senderin Martina Fischer ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Ungefähr 100 Tage dauert ein Almsommer und so lange war Martina Fischer dort allein, jedenfalls meistens. Hatten Sie da nie Angst?
Ich habe da oben eigentlich nie Angst oder viel weniger Angst wie hier unten. Ich weiß nicht, mit was alles zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, da oben bin ich so eingebettet einfach in der Natur. Und man ist deswegen auch nicht so einsam, weil es ist ja keine so absolute Stille. Sondern man hat die Viecher dabei, die Kühe, und die haben alle Glocken dran. Und diese Glocken, ist meiner Meinung nach, die beruhigen ungemein. Und ich weiß nicht, das ist so ein Urvertrauen, das ich da oben habe, dass ich da einfach angstlos bin.
Angstlos ja, aber garantiert nicht arbeitslos. Wie das Almleben noch ist, außer romantisch, darüber reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Den Hirschen zuschauen, wenn man mag. Den ganzen Tag in der Natur sein dürfen. Klingt alles so richtig romantisch.
Ja.
Ist aber, glaube ich, viel harte Arbeit, oder? Frage ich meinen heutigen Gast, die Sennerin Martina Fischer.
Ja, aber es stresst doch nicht ganz so wie hier unten im Alltag, weil man eins nach dem anderen machen kann. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Aber ich glaube, das haben Sie auch erst lernen müssen, oder? Ich meine, so, klar, wenn ich irgendwo auf Urlaub auf dem Bauernhof mache, dann sehe ich die Kühe da und die kauen so vor sich hin und das ist ein tolles Geräusch und das beruhigt und das entspannt. Aber wenn man dann irgendwie die ganze Arbeit drumherum machen muss, ich stelle mir das nicht so entspannt vor. Sie sind, glaube ich, auch so rangegangen, dass Sie gesagt haben, zack, zack, zack. Dann mache ich das mal.
Ja.
Und die Kühe haben das anders gesehen.
Ja, ich habe am Anfang gemeint, ich möchte viel freie Zeit schaffen für mich, auch, dass ich auch Zeit habe für mich, auch, mir irgendwo mal draußen hinzusetzen oder einen Rundgang zu machen. Und ich habe aber gemerkt, dass das gar nicht geht. Man kann keine Zeit raffen, weil die Arbeit geht nie aus. Also die geht wirklich um 4:30 los. Ich hole die Kühe von der Wart einer, ich melche die, ich tue die ganze Milch verarbeiten, zu Butter, Käse, Topfen, mache dann auch Brot selber und Topfenstrudel, dann müssen die Tiere gezählt werden, dann kommen Wanderer, die bewirtet werden und muss die Weidepflege machen draußen, Zäune kontrollieren und von daher geht die Arbeit nicht aus auf der Alm. Und man kann, das habe ich aber wirklich erst lernen müssen, dass man sich die Zeit, wenn man es haben möchte, nehmen muss. Man muss es nehmen und dann sagen, so, und das ist jetzt meine Zeit und dann mache ich weiter. Und es ist unglaublich, dass dann wirklich, also wenn man das mal versucht zum Lernen, es geht nicht immer, aber mit der Zeit wird es immer ein bisschen leichter, dass man nicht Zeit verliert, sondern Zeit gewinnt. Dass man danach umso effektiver ist, man hat wieder mehr Energie, man ist einfach auch zufriedener mit dem, was man macht. Und was ganz wichtig war auch für mich zum Lernen, wo ich immer noch am Lernen bin, dass ich sage, so, ich mache jetzt diese Tätigkeit und bleibe auch mit den Gedanken bei dieser Tätigkeit. Und wenn ich jetzt sage, ich tue jetzt Käsen, dann bin ich jetzt einfach beim Käsen und bin jetzt schon wieder mit den Gedanken, naja, wenn ich jetzt da fertig bin, dann kann ich jetzt noch schnell den Brottag ansetzen und dann gehe ich noch schnell raus und naja, das kommt da gleich wieder ein Wanderer, dass ich mal so diesen, im Kopf schon diesen Zeitplan mache, weil den werden wir nie einhalten können.
Wie lange hat das gedauert, bis Sie gemerkt haben, dass da genau das Problem ist?
Ja, das hat schon ein paar Wochen gedauert. Es hat echt ein paar Wochen gedauert. Und das habe ich einfach auch gemerkt draußen dann, weil man denkt, nach ein paar Wochen war ich dann irgendwie ziemlich erschöpft, weil ich immer gearbeitet habe.
Und nie war es fertig.
Und ich war nie fertig, vor allem in der Früh, wenn ich dann meine Kühe geholt habe. Das ist ja eigentlich die schönste Zeit vom ganzen Tag. In der Früh die Morgenstimmung, die Kühe holen, das Gebimmel, das Ruhige, die gehen dann so ganz gemächlich und lassen sie einer Zeit. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte die einfach dann nur vorantreiben. Ich möchte, dass die schneller gehen, dass die schneller in die Steuerei gehen, weil ich dann einfach schneller fertig bin, damit ich in meinem Zeitplan bleibe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, was tue ich da herum? Ich bin im gleichen Fahrwasser wie unten. Einfach Zeit raffen und Zeit gewinnen. Und das funktioniert nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, da muss ich was ändern. Und habe dann wirklich einfach mehr Achtsamkeit oder mehr Augenmerk auf den Punkt gelegt und versucht, mich zu beobachten, wo stehe ich gerade und was mache ich gerade.
Das klingt so richtig schön weise. Dabei ist Martina Fischer wirklich nicht so alt wie der Almöhi bei der Heidi. Gelernt hat Martina Fischer irgendwann mal den Beruf der Krankenschwester. Dann sind sie in ein Sportfachgeschäft gegangen. Sie sind ja auch sehr sportlich unterwegs. Und jetzt sind sie wieder in der Krankenpflege. Sie haben eben beschrieben, wie sie auf der Alm gelernt haben, dass man Zeit nicht raffen kann, dass man den Moment leben muss. Diese Berufswechsel, waren das ähnliche Suchprozesse? Haben Sie gemerkt, dass egal, was Sie dann anfangen, Sie immer in dieses, ich möchte es perfekt, ich möchte es schnell machen, ich stress mich viel zu viel kommen?
Ja, ich bin vielleicht schon so ein bisschen ein Typ, der alles eigentlich recht gut machen möchte. Meine Mutter sagt, er kennt jetzt keine selbstkritische Frau, wie ich bin. Weil da hat jetzt auch keinen so einen Vergleich. In den letzten 20 Jahren, sagen wir mal. Das ist in mir ein bisschen drin, dass ich einfach alles gut machen möchte. Und mir immer gedacht habe, warum, nach welcher Suche bin ich?
Aber dabei waren Sie auch unzufrieden.
Vielleicht ein bisschen, ja. So einfach auch die Suche vielleicht nach der Anerkennung. Es ist auch ein gewisses natürlich, wenn man viel schafft und viel macht und man wird dann auch gelobt dafür, dann tut dann das gut. Und dann habe ich mir aber mal gedacht, kann man sich das nicht selber geben? Kann man sich nicht einfach sagen, ich mache jetzt meine Arbeit gut und dann sagen, hey Martina, das war jetzt gut und ich bin jetzt zufrieden mit dem und ich freue mich, wenn ein Lob kommt, aber ich bin nicht mehr einfach abhängig von diesem Lob. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, da möchte ich jetzt mehrere hinkommen. Dass man einfach so dankbar für das ist, was man kriegt und was man an Arbeit kriegt. Und das auch macht, die einfach befriedigen. Da immer mehr auf der Suche ist, zum Schauen, was macht mir Spaß, was kann ich auch beruflich machen, was mir einfach gut tut. Und dann sich selber einfach auch mehr loben. Und nicht immer nur das Lob von außen erwarten.
Wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, auf die Alm zu gehen, darüber reden wir gleich hier. 5 Sommer hat Martina Fischer jetzt schon auf verschiedenen Almen verbracht und dabei viel gelernt. Aber warum wollten Sie denn überhaupt auf die Alm?
Ja, was der Auslöser war, ist schon, aber was mir so hinzeigt, ich glaube, das ist in mir immer schon ein bisschen geschlummert. Also ich komme aus der Landwirtschaft raus, ich habe immer schon gern mit den Viecher gearbeitet. Mein Vater hat mir immer einen Stall mitgenommen. Und nachdem mein Papa gestorben ist, da war ich 18, haben wir die Landwirtschaft aufgegeben und mir sind die Viecher einfach schon abgegangen. Mhm. Ich bin unheimlich gerne in die Berg unterwegs und wenn wir irgendwo auf den Eimer waren und da waren halt so die Sennerinnen heraus und dann hat mir immer schon mein Herz brennt und man denkt, oh, das möchte ich eigentlich auch gerne mal machen. Man verdrängt es aber immer, weil ich dann gesagt habe, nein, ich bin schon zu alt, das macht man dann, wenn man ganz jung ist oder schon im Rentenalter, dann ist es leichter. Und immer diese Abers, wo einen immer davor stehen, so diese Hindernisse, es geht ja nicht, weil ich da von der Arbeit her, oder weil genau. Ich beim Musikspielen bin, mag man jetzt auch die anderen Musikanten nicht allein lassen. Der Partner ist allein daheim.
Also man muss dazu sagen, Sie sind verheiratet und Sie sind auch passionierte Musikerin, ja. Spielen in welchen Gruppen?
Also ich spiele in der Musikkapelle Bernau am Chiemsee mit und wir haben eine kleine Tanzmusik und so ein Bläserquartett.
Also ein Hobby, das durchaus auch einige Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, es braucht Zeit und man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt bin ich halt einfach mal nicht da und ich spiele mal mit und ich spiele mal nicht mit. Also wenn dann so immer, wenn es geht, schon seinen Einsatz bringen.
Und das mussten Sie alles organisieren. Also Sie waren mitten im Berufsleben, ja. Sie haben einen Mann, der Sie auch ganz gerne manchmal sieht und Sie machen Musik.
Wir machen Musik und wir haben jetzt etwa so eine kleine Wohnung und wir haben uns ich habe von meiner Großtante so ein kleines Anwesen gekriegt. Ich habe die dafür gepflegt, die waren Pflegefälle. Und dieses Anwesen richten wir uns halt jetzt her immer. Das ist wie so ein Lebenswerk. Und da ist ein riesen Obstgarten dabei. Es ist
also auch schon keine Langeweile.
Genau, das ist keine Langeweile. Also es ist nicht einfach so, dass ich sagen kann, ich habe eine kleine Mietwohnung, die ich einfach zusparen kann oder mein Mann schnell zusparen kann und fährt dann immer auf die Alm rauf. Mein Mann ist auch noch selbstständig. Von daher einfach sehr viel Arbeit da.
Und dann kommen Sie mit dieser Idee um die Ecke.
Dann kommen wir mit der Idee um. Und ich habe dann mit meinem Mann einmal gesprochen. Wir waren dann ein paar Tage miteinander auf einer Alm von seiner Cousine. Und da habe ich meinen Wunsch einfach mal so geäußert. Und dann hat er auch gespannt, dass das bei mir jetzt nicht bloß irgend so ein Hirngespinst ist, sondern dass das jetzt wirklich in meiner Seele brennt, dass ich das gerne machen möchte. Und dann sind wir mal so alles mal durchgegangen, was wäre, wenn ich auf die Alm gehe, wie darf man es machen? Und wir treffen uns mit dem Büro, mit dem Haushalt, mit der Wäsche. Es sind ja so viele Tätigkeiten, wo eigentlich die Frau oder wo ich halt einfach übernommen habe. Und dann haben wir aber gemerkt, eigentlich ist alles machbar. Und ich habe schon mal einen schweren Autounfall gehabt, einen Bergunfall gehabt. Und da habe ich gemerkt, wenn man einen Unfall hat, dann muss es auch gehen. Dann ist man auch schon ein paar Monate außer Gefecht. Und warum soll es immer nur dann möglich sein, dass man einen Freiraum kriegt, wenn man gewaltsam dazu gezwungen wird? Und dann hat mir Mann gesagt, wenn du aufgehst, dann gehst du aber bald und möchte nicht erst, wenn er alt ist und schon nicht mehr zu Fuß da hochstapfen kann, also nicht erst im Rentenalter. Das hat mich unheimlich gefreut und das schätze ich an ihm sehr und bin ihm unheimlich dankbar dafür.
Der hat sie ja unglaublich unterstützt dann auch, ne? Der hat regelmäßig mehr als die Woche rauf. Also es ist ja, 100 Tage sind es, glaube ich, in der Regel so
umgedreht. Ja, 100 Tage. Und er hat oft einmal erst abends raufgekommen und in der Früh hat er schon wieder gleich in die Arbeit fahren müssen. Dann hat er mir immer vom Garten dann so frische Weintrauben und Tomaten und Gurken mitgebracht, so ganz liebevoll.
Und die Wäsche gewaschen.
Die Wäsche, ja, also Arbeitswäsche hat er selber gemacht und wir haben aber so die Hemden und so, das hat er dann weggegeben in der Mangerei. Okay. Also das
war
man schon ein bisschen dann entschleunigt. Und klar, es ist halt dann einfach auch früh auf der Strecke geblieben. Also daheim, wenn man heimkommt, da muss man dann wirklich
die Ärmel schon wieder
hochkrampeln und einfach auch mit Scheuklappen mal ein bisschen dann da durchgehen. Dass man sagt, das jetzt, dass man nicht alles aufnimmt und dann gleich. Das ist halt einfach mal ein bisschen unordentlicher, ja.
Okay.
Oder verwilderter.
Aber da sind wir ja schon am Ende Ihres Almsommers. Gleich fangen wir erstmal am Anfang an. Dort, wo Sie auf die Alm kommen und ganz auf sich allein gestellt sind. Und dann war Martina Fischer tatsächlich da, auf der Alm. Sie hatten sich beworben, haben diese Stelle bekommen, die Bäuerin hat ihnen das Vertrauen geschenkt und die ganze Familie, der diese Alm gehörte, dass sie das schon machen mit, ich glaube, 50
ja, gut,
Kühen.
Stück Vieh waren da oben, zwei Milchkühe und 10 Kälber.
Und dann kommen sie da oben hin. War es dann so, wie sie es sich vorgestellt haben?
Ja, war am ersten Tag weg. Ich habe mich einfach so neif einlassen. Ich habe einfach gedacht, wenn das vor mir jemand geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Und manchmal frage ich mich immer, warum das auf der Alm so für mich so selbstverständlich ist. Weil das kann man herunten ja auch leichter sagen. Also man macht sich herunten ja oft so schwer und sagt, oh, noch viel keine Idees und da habe ich einen Termin und da und bin ich dem gerecht und konnte ihm gerecht werden. Und oben geht das so leicht. Ich habe mir gedacht, wenn das wer schafft, dann kann ich das auch. Und dieses Vertrauen, das fasziniert mich immer wieder, dass ich das am Berg oben so stark habe und herunten schwimme ich da viel leichter aber irgendwo umeinander.
So dieses Vertrauen in sich selbst?
Ja, in sich selber. Dass man denkt, das schaffe ich schon. Und wenn ich was nicht kann, die sagen mir das dann schon.
Jetzt haben Sie ja 5 Sommer auf der Alm hinter sich.
Mhm.
Haben Sie herausgefunden, woher dieses Vertrauen kommt, dass das schon klappt? Also klar, jetzt ist es ein bisschen Erfahrung, aber
ja.
Was ist so anders?
Ich weiß nicht, wenn es so was gibt wie das vorherige Leben, dann war ich vielleicht schon mal Sängerin. Nein, ich glaube vielleicht, weil das so alte Instinkte sind, weil das einfach so was ganz was Natürliches ist, von früher her. Dass man schaut, wie ist die Natur und dass man sich mit der Natur da einfach zusammentut und das Beste daraus macht. Und vielleicht, weil ich so eine Liebe dazu habe.
Irgendwo haben Sie, glaube ich, auch geschrieben, weil es übersichtlicher ist?
Ja, auf jeden Fall. Ups. Also ich sage immer, für mich ist das Freiheit trotz Begrenzung. Ich habe viel mehr Freiheitsgefühl da oben, obwohl ich ja eigentlich so ein bisschen ja, Grenze kriege. Ich bin jetzt da oben auf der Alm und kann auch nicht weg, groß. Mhm. Aber weil es alles so minimalistisch ist. Und oft habe ich mich gefragt, was hier unten so ist, was einem dann einfach auch so zu viel wird. Und das ist, glaube ich, das Überangebot. Es ist schön, dass wir heutzutage einfach so viele Möglichkeiten haben, uns zu entwickeln. Dass man beruflich viel mehr schauen können, wo möchte man hin, mehr Auswahl haben, dass man kulturell immer machen können, was man mögen, sportlich machen können, was man mögen und so viel einfach auch die finanziellen Möglichkeiten, für viel die finanziellen Möglichkeiten da sind. Aber ich glaube, dass das eher einen wieder, wie soll ich sagen, eher ein bisschen einengt oder ein bisschen beängstigt, weil man sich gar nicht mehr entscheiden kann.
Dadurch, dass ich ständig entscheiden muss, wahrscheinlich. Ja, genau.
Genau. Ja, weil man sich einfach.
So ein Handlungszwang mehr oder weniger.
Und man immer das Gefühl hat, man hat irgendeinen Verlust. Weil egal für was ich mich entscheide, dann bleiben immer nur ein paar Sachen über, wo ich auch machen kann. Also es ist immer so, Mensch, ich könnte mir eigentlich, ich könnte jetzt das machen, aber dann kann ich das, dann fällt mir das. Und das habe ich auf der Alm nicht.
Da kann man nur das machen.
Da kann man nur das machen und dann ist man zufrieden mit.
Einfach mal den Sommer über auf die Alm. Das hat Martina Fischer jetzt schon 5-mal gemacht. Für die meisten von uns wäre das nur schwer zu organisieren. Aber wenn die Sennerin erzählt, können wir noch ein bisschen daran teilhaben, an den schönen Bildern und den Erkenntnissen, die man gewinnen kann, wenn man einfach mal auf allen Luxus verzichtet und ganz tief in die Natur eintaucht. Und genau das machen wir gleich noch weiter, nach den Nachrichten. Da erzählt uns Martina Fischer von ihrer anderen Leidenschaft, nämlich der Musik. Denn sie spielt unter anderem Alphorn. Mit dem Alphorn auf die Alm, das hat Martina Fischer tatsächlich so gemacht. Denn die Sennerin ist nicht nur sehr naturverbunden und sehr sportlich, sondern auch noch passionierte Musikerin. Warum das auf der Alm noch viel schöner ist als im Tal, das erzählt sie uns gleich hier. Musik ist sehr wichtig im Leben von Martina Fischer. Sie spielen Flügelhorn?
Flügelhorn, ja.
Und Sie haben Ihr Alphorn auch mit auf die Alm genommen. Das klingt ja richtig nach Heidi.
Manche schon, ja.
Aber Sie haben eben erzählt, Sie spielen in einer Gruppe und Sie spielen auch in einer Kapelle. Und die Leute sind zu Ihnen raufgekommen zum Musizieren im ersten Jahr. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich habe mein Flügelhorn mit oben dabei und mein Mann spielt ja auch Bassflügelhorn und dann kommen wir halt zu zweit. Jetzt haben wir schon so schöne Weisen spielen. Also einfach, wenn wir dann abends oder zwischendurch, wenn neue Gäste da sind und man die Stimmung passt und die Atmosphäre ist gut, dann nimmt man sein Flügelhorn und spielt man einfach so ins Tal rein. Und es kommen auch manchmal dann Musikanten rauf.
Also ganz gezielt zu Ihnen da?
Ja, genau, mit dem Flügelhorn, das ist jetzt der Sturmguss und der Simmal, das sind Musikanten im Seniorenalter und die haben ein Instrument, den Flügelhörner immer im Rucksack und kommen dann rauf und dann spielen die dann einfach von mir her und jetzt kommen irgendwelche Klänge da vom Gipfel runter, dann spielen sie das und dann kommen sie her und dann kommen wir noch ein, dann werden wir oft miteinander gespielt oder so kleine Abordnungen von der Musikkapelle, die dann raufmarschieren mit den Instrumenten und dann wird einfach gespielt.
Das klingt so, wie es uns der Heimatrundfunk immer weismachen will, dass es das überall in Bayern so ist. Aber bei Ihnen kommt das so ganz von innen raus, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist jetzt nichts gestellt. Also das ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt so umspulen, sondern weil es einfach so Spaß macht da oben. Weil die Klänge einfach ganz anders sind. Da tragt sich der Ton viel weiter und es kommt dann der Ton, egal wo man steht oder an verschiedenen Stellen, wo man steht, immer ganz anders oben. Und dann manchmal kommt da ein Echo, wenn man an so einer Wand spielt. Und da gehen dann die Töne einfach selber auch durch und durch. Das stimmt mir eigentlich selber auch gut.
Wie ist das mit dem Alphorn? Das stelle ich mir ja irgendwie, also wenn man Alphorn spielt und das da oben spielen kann, das muss ja irgendwie der Himmel auf Erden sein.
Ja, selber empfinden wir es vielleicht gar nicht so, aber die Resonanz von den Leuten, an denen ich merke es, wie begeistert die da sind, weil die Klangfarbe so schön ist am Berg um. Ja. Und weil es natürlich auch wirklich so ein bisschen diese Idylle, diese Heidi-Idylle natürlich rüberbringt. Und wenn da jemand steht, der Franz spielt, mein Mo spielt auch Alphorn, wir spielen da mit zwei Alphörnern. Es ist einfach sowas selten und sowas rares auch, dass das einfach wirklich was Besonderes für die Leute ist.
Aber es ist auch was Besonderes für Sie, das da spielen zu können?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil man es gefällt. Man tragt so diesen Klang weiter zu den anderen Leuten hier.
Die Nachbaralmerin, mit der verständigen Sie sich zum Teil auch per Jodler?
Ja,
bei Nebel, das ist also wirklich so, wie das ursprünglich mal erfunden worden ist.
Ja, wir haben schon gesagt, das ist schon fast wie in einem Heimatfilm.
Ja,
aber derzeit kann ich nicht laut sagen.
Und tun wir jetzt aber.
Das tun wir schon, genau. Und zwar meine Nachbarin, die Rosi, die ist auf der Birlalm und die hat zwei Milchkühe. Und wie gesagt, ich habe das Notstromaggregat, das ich für sie einschalte. Und die hat dann einen roten Kübel und den hängt sie dann immer hoch, wenn sie melkt und dann schaltet ihr das Notstromaggregat ein.
Also sowas wie, mach bitte das
ja,
Strom
genau,
an.
Ja, genau, mach den Strom
Zeichen.
An.
Genau.
Und wenn es jetzt fertig ist, dann hängt es den Kübel wieder nach unten. Ich schalte aus. Aber wir haben ja ganz oft sehr starke Nebeltage. Und da sieht man dann nicht einmal zur Nachbaralm. Man sieht jetzt keine 2 Meter. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wie machen wir das jetzt einfach? Und sie konnte recht gut singen und sie hat dann einfach raufgejudelt oder einen Juhitzer gemacht. Und dann habe ich einen Zuckjuhitzer, dass ich es verstanden habe und habe eingeschalten.
Klasse. Also richtig Brauchtum mit Leben gefüllt.
Ja, das ist jedes der Brauchtum, dass man den da noch mehr wieder pflegen kann. Unten ist manchmal so ein bisschen eine Belastung, der Brauchtum. Habe ich früher mir gedacht, warum braucht man den? Und oben auf der Alm habe ich jetzt einfach gespannt, dass diese Werte und dieser Brauchtum ganz wichtig ist, weil das einem einfach Stabilität gibt.
Und nicht nur eine Show für die Touristen ist. Die Sennerin Martina Fischer ist bei mir zu Gast. Für sie hat Brauchtum auf der Alm eine ganz neue Bedeutung bekommen. In ihrem Buch schreiben sie auch von den Wetterkerzen.
Mhm.
Das klingt ja für viele wie Aberglaube, dass man halt eine Kerze hinstellt und dann wird der eigene Hof verschont, wenn gerade ein Unwetter vorbeikommt. Mhm. Haben Sie die Wetterkerzen auch mal angezündet?
Ah ja, nee, da.
Aber
ich habe es grundsätzlich schon mal angezündet. Also wenn jetzt ganz starke Wetter waren, wo es wirklich gekagelt hat und wo man einfach dann Sorgen ums Viech hat, dann zündet man die schon um. Es ist so, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Man ist allein da um und man kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt trifft man jemand an oder der Partner ist da, wo man sich einfach dann austauscht und sagt, Mensch, ich habe Angst und nein, der andere beruhigt einen oder die Familie hockt zusammen. Das beruhigt ja auch, sondern man ist allein da um. Also holt man sich irgendwie andere Mittel, dass man ein Gefühl kriegt, dass man Schutz. Und von daher hat man auch wirklich dann nach oben und auch zum Herrgott wieder mehr intensiver eine Bindung, dass man da mehr einen Schutzengel oder so die Helfer sie mehr herruft und wieder bittet darum, dass man Schutz und Beistand hat.
Gibt es auch Geborgenheit?
Ja, unglaublich.
Der Glaube, dass da noch irgendwas, noch irgendjemand
ist? Das braucht man auf jeden Fall auf der Alm. Weil es gibt dann Vertrauen und Sicherheit, dass man das gut schafft.
Über das Wetter reden wir gleich noch weiter. Zum Beispiel darüber, warum Martina Fischer es gern mag, bei Regen und Wind draußen zu sein. Gleich hier bei Hauptsache Mensch. Martina Fischer schreibt in ihrem Buch Die Alm, ein Ort für die Seele, dass sie das Wetter dort oben viel besser erträgt. Also wir haben eben schon gehört, da ist Nebel und sie müssen jodeln, da sind Wetterkerzen, weil man sich schon so ein bisschen fürchtet. Warum können sie das Wetter da besser ertragen als unten? Also auch das schlechte Wetter, ich gehe ja nur bei schönem Wetter wandern.
Ja.
Ich kenne Berge nur im strahlenden Sonnenschein. Heidi Kitsch.
Ja, es ist vielleicht also, dass ich überhaupt keine Wahl habe. Ich bin immer draußen den ganzen Tag. Also muss ich mich mit dem Wetter einfach arrangieren und mit dem Wetter anfreunden.
Und also Sie haben geschrieben, Sie mögen es sogar
ja,
manchmal, wenn der Regen
doch, ich mag
peitscht
sehr gern.
Und der Wind sich
also
um die Ohren
gern.
Pfeift.
Was ganz schön ist, einfach so die Nebeltage. Weil erstens kann ich mich da mal zurückziehen und für mich kann ich mich dann eher eingestehen, dass jetzt einmal nichts tut und dass ich mich auch mal auf die Eckbank lege und mal vielleicht ein Buch lese oder irgendwas schreibe, was man bei schönem Wetter eigentlich nicht macht. Weil man denkt, kann man irgendwas draußen immer erledigen. Da kann der Körper mal wieder zur Ruhe kommen, man kann sich erholen auch. So. Mhm. Man merkt dann doch, dass man zwischendurch ganz schön erschöpft ist. Also einfach Regeneration vom Körper. Und was da umso schön ist, man hat ja so einen weiten Blick. Und wenn da der Nebel reinzieht, dann sieht man einfach auch, wie er kommt und wo er hingeht. Und da ist eine unheimliche Bewegung auf dem Berg. Dadurch, dass ja immer mehr Wind geht wie unten, dann bin ich jetzt nicht so tagelang in so einer absoluten Nebelwolke drin, wie es herunten oft so ist, wo man sagt, oh, das ist so drückend, man sieht nur raus und grauen Himmel, sondern ich sehe ja viel mehr in die Weite. Mhm. Also da kommen die Wolken einer, dann ziehen sie wieder weg. Und das ist einfach wie so, schon fast wie ein Naturfilm.
Aber Sie haben auch geschrieben, dass Sie dann auch gern wirklich Regenklamotten anziehen, rausgehen und das richtig genießen, den Elementen so ausgeliefert zu sein.
Ja, voll. Also ich habe da ganz wasserdichte Regenhosen, Regenjacken und dann nehme ich meinen Stock und dann geht's los. Also ich muss vor allem, wenn es neblig ist, ist es noch gefährlicher, dass irgendein Tier abhanden kommt. Da muss man einfach so haben, wenn man mal draußen ist, dann geht's auch. Und dann kann man noch ein bisschen nebenbei noch ein bisschen Schwammerl so haben. Und wenn man wirklich mal die Decken auf den Kopf hält, dann kann ich ja meinen Rucksack packen und zur Nachbaralmerin gehen oder zum Nachbaralmerer. Und da schnell auf einen Kaffee-Ratsch hingehen.
Ich versuche gerade herauszufinden, was das für ein Gefühl ist, wenn Sie wirklich so richtig viel Regen, Kälte, alles Mögliche um sich rum haben, warum Sie das genießen können. Jetzt nicht, weil ich jetzt nichts anderes tun kann, sondern was ist das dann? Warum ist das schön?
Weil ich mir die Naturgewalten stellen kann. Und weil ich das Gefühl habe, das gibt mir so viel Stärke auch. Und dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Also ich sage, Mensch, egal welches Wetter ist, ich gehe raus. Und dass ich ja stark bleibe und einfach nicht mich so von der Zivilisation so verweichlichen lasse.
Ich weiß gar nicht, ob ich es bei Ihnen gelesen habe, dass man so ein Stück von der Natur ist. Dass man so merkt, gegen die Natur kann ich nichts machen, ich gehöre da einfach rein.
Ja, das stimmt. Ich verbinde mich mehr mit der Natur. Also wenn ich ja durch den Wald gehe, ich kann mehr die Energien von den Bäumen, von der Wiesen, von dem Grün, das kann ich mehr in mir aufnehmen. Also da habe ich das Gefühl, man ist mehr eins mit der Natur, wenn man da draußen ist. Und wenn es halt dann also, vor allem wenn es ringt, dann ist man ja allein. Man ist nicht abgelenkt, es sind keine anderen Wanderer da. Dann hat man noch mehr Bezug zur Natur. Man vereint sich vielleicht mit der Natur besser.
Die Sängerin Martina Fischer ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Der heilige Antonius ist zuständig für Dinge, die verloren gegangen sind. Schlamperl-Toni heißt er auch und hilft, wenn ich mal wieder nicht weiß, wo ich meinen Schlüssel hingelegt habe. Aber die Sängerin Martina Fischer braucht ihn vor allem dann, wenn sie ein Tier vermisst.
Ja, und es ist immer wieder absolut faszinierend, dass das immer wieder hilft und auch wirklich schnell geht. Also man sagt, Mensch, heiliger Antonius, helf mir, dass wir das Viech finden. Und dann innerhalb von kurzer Zeit hat man auch das Gefühl, man hat eine Fährte und dann finden wir es.
Also heuer haben Sie eine Kuh wiedergefunden. Was war da genau passiert?
Also es ist jetzt von der Rosi, von der Nachbarin, ist ein Jungvieh in eine Doline gefallen.
Was ist
das? Doline, das sind so, ist eine trichterförmige Höhle. Also der Laubenstein ist ja Karstgebirge und da sind sehr viele Höhlen in dem Gebirge und da fallen dann immer so Löcher ein. Und da haben sie das Jungvieh ein bisschen verstiegen Wir haben sie lange nicht gefunden, weil es extrem neblig war an dem Tag. Und dann sind wir nächsten Tag nochmal los und dann haben wir wirklich Stunden gesucht und irgendwann hat auch die Rose gesagt, Mensch, Heiliger Antonius, helf mir und helf mir. Und dann hat die irgendwie so eine Fährte gekriegt und dann haben wir das Tier gefunden. Und das war wirklich so eingeklemmt in dieser Doline drin, dass wir die ja nur dann mit Bergwacht und Feuerwehr dann rausgekriegt haben. Und hat dann Gott sei Dank aber nicht überlebt. War sehr unterkühlt und ein bisschen verletzt, aber wir haben dann Glück gehabt.
Und wenn die Sennerin im Sommer kein Tier verliert, dann darf sie auch die Kühe für den Almabtrieb schmücken. Und über den reden wir gleich hier. Wenn wir von Brauchtum und der Alm reden, dann fällt vielen vor allem eines ein, nämlich der Almabtrieb. 5 Sommer lang war Martina Fischer auf verschiedenen Almen. 3-mal durften sie ihre Kühe schmücken und ins Tal treiben. Wie ist das dann für Sie? Also das ist ja eine Mordsarbeit. Sie haben schon wochenlang, machen wir vorher Papierblümchen und dann tagelang wickelt man dann und biegt. Und wenn Sie dann da wirklich diese fertigen Kühe da haben, wie fühlen Sie sich da?
Unheimlich stolz, dass man das geschafft hat.
Also nicht nur das Aufgrenzen, sondern auch
ja, genau,
den
also
Sommer.
Der Sommergang und auch das gibt uns so ein befriedigendes Gefühl. Also man, dieses Arbeiten, dieses Grenzebinden ist schon so schön. Das ist so ein bisschen was Meditatives und dann kommen auch manchmal dann ein paar Leute, die dann helfen oder wenn Besuch kommt, die spanne ich dann alle mit ein, dass ein bisschen was an Rosal binden oder Kranz binden. Und wenn man die dann so schmücken kann, das ist so eine Ehrweisung dem Viech auch gegenüber und eine Ehrweisung dem Bauern, dass alles so gegangen ist, dass man so gut miteinander ausgekommen ist. Und das macht mich unheimlich stolz. Und man fühlt sich natürlich gut und man merkt es auch, an die Kühe und an die Viecher, die aufgeranzt werden, dass die voll stolzer ins Tal schreiten.
Echt?
Da kann man immer sagen, das ist Einbildung, aber das ist keine Einbildung. Vor allem auch die Mulchkühe, die kriegen dann wirklich schöne Kronen und Kreuzen auf, die gehen einfach erhaben. Die mengen das auch.
Witzig. Sie haben nicht das Gefühl, dass die Kühe ganz stolz sind, wenn die die Kronen tragen? Sie sind ganz stolz. Da werden auch Kreuze drauf gemacht. Es ist wieder Brauchtum, was Sie ja irgendwie ursprünglich gedacht haben, weil Touristen wollen sich es halt anschauen. Ja. Aber ist es für Sie auch dann so eine Danksagung an Gott, dass das alles gut gegangen ist? Oder was empfinden Sie da? Ist das ein gläubiges Gefühl, wenn man die Kühe ins Tal treibt? Oder ist es eigentlich Brauchtum? Oder ist es ganz was anderes?
Es ist eine uralte Tradition. Mhm. Von daher freut man sich, dass man das machen darf. Es ist eine Ehre, dass man aufgrenzen kann. Und es ist einfach, hat mit der Gemeinschaft zum Tor. Es ist wie ein richtig großes Fest dann auch. Und es geht gar nicht um die Touristen. Natürlich ist es schön, wenn die auch was sehen können, aber auf der Alm, wo ich jetzt immer war, habe ich mir aufgeranzt haben, es sind wenig Touristen. Also wenn man es nur für die anderen Leute macht, dann war es überhaupt nicht wert. Es ist, vom Frühjahrsmacher haben wir es ja auch deswegen gemacht, weil es an den Viecher einen Schutz gibt.
Dass da die, war was mit den bösen Geistern.
Ja, ne? Genau. Also man hat einfach früher gemeint, wenn die jetzt an der Alm sind, sie ja geschützt. Und wenn sie aber auf dem Weg bis zum Hof, sind sie einfach in einem ungeschützten Bereich. Und da sind Hexen und Dämonen, die immer versuchen, die Tiere vom Weg abzubringen und zum Abstürzen zu befördern. Und da haben wir dann einfach versucht, dann, dass man die Kühe vom Gesicht zu Larven aufsetzt, dass man dann die nicht mehr so erkenntlich macht, dass das Kühe sind. Und es werden ja auch Silberdisteln angebracht. Und da hat man dann gesagt, dass sie dann die Hexen an den Silberdisteln aufstechen und von daher dann getötet werden. Es gibt ja in Berchtesgaden oft so Spiegel bei den Aufsteckern. Und da sagt man dann, dass sie die Dämonen und Hexen dann in den Spiegel spiegeln und selber dann vor sich Angst haben und dann abhauen. Es war einfach wirklich ein Schutz. Und auch diese Kreuze und auch das IHS-Zeichen, das ist natürlich ein Schutz davor, dass dann die Hexen da nicht auch können.
Glauben Sie das auch in dem Moment?
Ja, das ist schön zum Glauben. Also